Herzlich willkommen zum Hundetalk, heute mit einer sehr kontroversen Diskussion. Ich bin bei Janine Rau im Hundezentrum Rau in Menden und ich finde das Thema sehr, sehr mutig. Erstmal Dankeschön, dass du darüber mit mir sprichst.
Ja, gerne. Hallo Tim.
Es geht um Leckerchen in der Hundeerziehung. Da gibt es viele Menschen, die das auf der einen Seite komplett ablehnen, auf der anderen Seite ihren Hund damit vollstopfen. Das sind so die beiden Schwarz-Weiß-Richtungen, wenn man so will. Es gibt aber auch noch viel dazwischen. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie die Janine in diesem Fall Leckerchen in der Hundeerziehung oder im Training einsetzt. Das werden wir gleich noch so ein bisschen genauer aufdröseln. Und sag mir doch mal einmal vorab, wie du diese Diskussion so wahrnimmst. Ich habe gerade gesagt, das ist sehr schwarz-weiß. Empfindest du das auch so bei deinen Kundinnen und Kunden zum Beispiel?
Also bei meinen Kundinnen und Kunden zum Glück gar nicht so sehr, aber das, was man halt jetzt so gerade auch, gab ja jetzt neulich erst noch irgendwie einen Beitrag im WDR und halt was man so im sozialen Netzwerk wahrnimmt, da empfinde ich das schon als sehr schwarz-weiß und das ist sehr schade und auch irgendwie nicht richtig aus meiner Sicht.
Das ist aber generell irgendwie manchmal so, in der Hundeszene hat man so das Gefühl, es gibt nur richtig oder falsch und irgendwie wird gar nicht differenzierter darüber gesprochen, ne?
Ja, genau. Und das, ich sag mal, gerade jetzt bei dieser Leckerchen-Thematik, naja, also es wird ja quasi direkt unterstellt, dass wenn ich meinem Hund keine Leckerchen gebe, dass ich aversiv trainiere, beispielsweise. Und und umgekehrt, wenn ich ein Leckerchen gebe, dann bin ich halt gleich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Klicker-Uschi oder sowas, was da so für Begriffe fallen. Und das muss halt meines Erachtens nicht so sein.
Wir wissen aber von dir, du arbeitest grundsätzlich mit dem Klicker, bist also in Teilen auch eine Klicker-Uschi. Du setzt aber auch Grenzen, das haben wir auch schon in einigen Folgen erfahren. Und wenn ich das so bisher gehört habe und ich kenne dich ja nun auch schon ein paar Jahre, dann würde ich sagen, bist du jemand, der wirklich ja das sehr differenziert einsetzt und sich da so im Laufe seiner Hundetrainererfahrung auch sowas zurechtgelegt hast. Also ja, dass du für dich im Prinzip so eine Art Plan im Kopf hast, wann du was einsetzt, genau. Dass das für dich relativ klar geworden ist.
Ja, also ich unterscheide halt zum Beispiel ganz klar, was heißt unterscheide ganz klar? Nein, das ist auch wieder nicht richtig, weil auch das greift natürlich ineinander über. Aber ich muss halt schon irgendwo den Unterschied zwischen Erziehung und Training erkennen. Ich sag mal, Erziehung ist das, was quasi auf Beziehungsebene stattfindet. Es ist ein Sozialverhalten oder ein soziales Miteinander, während Training im Grunde ankonditionierte Verhaltensweisen sind. Natürlich, wenn ich meinem Hund irgendwie einen Trick beibringen will, wie Pfötchen geben oder Männchen machen, ja natürlich, kriegt er ein Leckerchen, aus welchem Grund sollte er es sonst tun? Und ich werde halt ein solches Verhalten auch nicht in Anführungsstrichen erzwingen. Aber ich bestehe schon halt auch auf gewisse Regeln und Grenzen, die einfach das Zusammenleben mit Hunden, Menschen oder auch unter Menschen einfach auch erfordern. Also ich sag mal, wir Menschen leben ja nun auch in einem sozialen Verbund. Und ich sage jetzt mal, ich bin noch nie gelobt worden, geschweige denn, dass ich etwas dafür bekommen hätte, wenn ich 30 in einer 30-Zone fahre. Es gibt halt Grenzen, die müssen wir alle einhalten, damit das soziale Miteinander funktioniert. Und es gibt jetzt Dinge, die ich lieber täte als 30 fahren. Das ist jetzt auch nicht irgendwie positiv verstärkt. Im Gegenteil, es ist, warum mache ich es? Naja, schlussendlich, klar, ich kann natürlich jetzt als Mensch wissen, wofür und warum das jetzt gerade hier in der Kindergartengegend wichtig ist, aber schlussendlich mache ich es, weil ich Angst vor der Strafe habe. Punkt. So, ne? Und natürlich gibt es halt auch in der Hundeerziehung einfach Tabuzonen, die der Hund zu akzeptieren hat. Er darf halt nun mal kein Reh jagen, wenn er das möchte. Auch wenn es in seiner Natur liegt und auch wenn es ihn frustet, wenn er es nicht darf. Natürlich kann ich ihm aber, wenn ich so weit bin, dass er das akzeptiert hat, also sprich, ich habe ihm jetzt erklärt, du darfst nicht einfach hinter dem Reh herrennen. Und wenn du das nicht tust, dann bekommst du ein Leckerchen. Aber mein Hund jagt das Reh nicht, weil er dafür einen Keks kriegt, sondern weil er meine Grenze akzeptiert. Und das ist halt erstmal, da ist ja erstmal eine Basis zu schaffen. Weil spätestens, ja, wenn er die Gelegenheit hat, ist ihm ein trockener Keks dann auch Hupe, wenn der Hase daher rennt. Ne?
Okay, das habe ich verstanden. Trainieren und Erziehen behandelst du so ein bisschen unterschiedlich. Das heißt also, du bringst dem Hund dann halt auch irgendwo natürlich seine Grenzen bei. Da erinnere ich mich zurück an unsere Folge über den unsicheren Hund, wo es auch viel um Verbindlichkeiten ging und sowas. Das heißt also, wie würdest du das umschreiben? So dieses Grenzen beibringen, aber immer fair ja irgendwie für den Hund. Also das heißt ja nicht, dass wenn der Hund irgendwas macht, dann haust du dem ja nicht irgendwie, weiß ich nicht was, mit dem Prügel drüber.
Nee, so schlimm sollte es nicht sein. Also nehmen wir mal halt einfach ein ganz, ganz simples Thema. Einfach was, wo jeder mit zu tun hat. Nehmen wir mal Thema Leinenführigkeit. So, also für mich hat Leinenführigkeit zum Beispiel überhaupt nichts mit Futter zu tun. Also meine Hunde bekommen kein Leckerchen, wenn sie gut an der Leine gehen. In aller Regel. Es gibt immer Ausnahmen. Ne? Also das, man muss halt immer auch irgendwie nochmal von seinem Mittelweg abweichen können, ne? Wenn ich als Hundetrainer arbeite, weil es immer Einzelfälle gibt. Aber gehen wir mal jetzt von dem normalen, klassischen Fall aus, so Hund soll lernen, an der Leine zu laufen, dann hat das erstmal was mit Grenzen setzen zu tun. Das heißt also, die Länge der Leine definiert den Radius, in dem der Hund sich bewegen darf. Das heißt, alles andere, ich sage jetzt mal ganz stumpf, wird verboten. Sprich, na, ich, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ob ich jetzt stehen bleibe und der Hund quasi keinen Erfolg hat und ich ihn so ein bisschen, sag ich mal, körpersprachlich zurückdränge, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, oder ob ich halt durch Richtungswechsel oder. Also da gibt es ja ganz viele Methoden. So, und wenn mein Hund dann grundsätzlich akzeptiert hat, okay, an der Leine heißt, ich muss halt in diesem vorgegebenen Radius bleiben. Und jetzt kommt mir aber ein Reiz entgegen, zum Beispiel ein Hund. So, und jetzt möchte mein Hund aus welchen Gründen auch immer dahin. Es ist jetzt erstmal völlig irrelevant, ob freudig oder aggressiv. Er neigt also dazu, diese Grenze wieder zu überschreiten. So, das muss ich natürlich erstmal korrigieren. Also ich muss dieses Verhalten abbrechen, korrigieren, ihm wieder erklären, pass auf, mein Freund, auch wenn da jetzt gerade ein anderer Hund kommt, bleibst du in dem Radius der Leine. So, im besten Fall akzeptiert er das und es entsteht eine Hemmung. So, das heißt, der Hund sieht irgendwo den anderen Hund und ist angespannt und denkt, oh, da ist ein anderer Hund, da würde ich gerne hin. Ah, verdammt, ich darf ja nicht, ich muss ja hier bei Frauchen oder bei Herrchen bei Fuß bleiben oder wie auch immer. Also sprich, den Radius der Leine einhalten. Und jetzt nimmt er das an und hält sich quasi an diese Grenze. Und das kann ich wiederum positiv verstärken. Ne? Weil dann wird es natürlich für den Hund auch irgendwie zum einen ja, einfach angenehmer und sicherlich auch, ich sag mal, was sich lohnt, wird wiederholt. Ne? Also sprich, wenn er dann die Erfahrung gemacht hat, oh, guck mal, okay, ich darf ja sowieso nicht dahin. Sprich, da reden wir auch so ein bisschen vom Thema Frustrationstoleranz. Ich muss mich also hemmen, sprich Impulskontrolle. Und dafür bekomme ich aber eine Belohnung, beziehungsweise es wird positiv verstärkt. Also, naja, wenn das eine und das andere sowieso wegfällt, dann kann ich ja auch einfach bei Fräuchern, Härchen bleiben, guck den oder die nochmal ein bisschen nett an und dann kriege ich einen Keks. Besser als nix. So, ne? Kann man es grob zusammenfassen, sage ich jetzt mal.
Jetzt begegnen einem auf Hundespaziergängen halt aber auch immer andere Hundehalter, wo du gerade das Thema auch halt, ne, Leine und anderer Hund ansprichst, die halt dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Futtertube rausholen oder den Hund die ganze Zeit irgendwie mit Leckerchen vollstopfen, um an dem anderen Hund vorbeizukommen. Aus meinem Verständnis heraus bekämpft das für die Situation die Symptomatik, aber nicht die Ursache. Also offensichtlich hat der andere Hund ja in irgendeiner Form ein Problem mit anderen Hunden oder will dann dahin oder sonst wie und wird dann halt im Prinzip durch Futter abgelenkt. Würdest du sagen, das sehe ich richtig oder ist das eine Sache, wo man sagen kann, naja, da kriegt er lieber Futter rein, als dass er den anderen Hund anfällt?
Grundsätzlich ist das richtig. Allerdings muss ich auch sagen, wenn das funktioniert und der Mensch mit seinem Hund ansonsten gut zurechtkommt und das jetzt so das, sag ich mal, die Lösung ist, um eine Einzelsituation zu managen und der damit zufrieden ist und der Hund auch, ja meine Güte, dann soll man es halt so machen. Grundsätzlich spricht da ja nichts gegen. Allerdings muss ich natürlich dann auch wissen, okay, ich brauche also immer Futter, ich muss das also mitnehmen, weil ansonsten habe ich ja nichts mehr, womit ich dagegen halten kann. Und das Hauptproblem ist eigentlich, also so erfahre ich das so in meinem Hundeschultrainingsalltag, sage ich erst mal, dass 9 von 10 Hundehaltern sagen, ja, also der steht total auf Leckerchen, aber wenn ein anderer Hund kommt, dann geht das nicht mehr. So, und dann wiege ich halt Reiz gegen Reiz auf. Und wenn es funktioniert, okay, spricht ja nichts gegen, man tut ja keinem weh. Aber wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und klar kann ich immer bessere Leckerchen mitnehmen, aber wenn der Reiz höher ist, also der Außenreiz höher als das Futter, was ich bieten kann, dann wird das halt langfristig nicht zum Erfolg führen. Und da kommen wir halt wieder an das Thema, naja, dann muss ich Grenzen setzen. Also spätestens dann.
Bei mir war das so, ich habe meine erste Hündin, die Emma, da war ich in der Hundeschule, die hat Leckerchen komplett abgelehnt. Was sagst du dazu? Es ist halt sehr pauschal und eigentlich merkt man ja schon so, wie ich die Frage stelle, irgendwie ist es komisch, ne?
Ja, genau. Also es gibt jetzt auch keinen Grund, da komplett gegen zu sein, überhaupt nicht. Ne? Und also ich finde es grundsätzlich befremdlich, wenn etwas komplett abgelehnt oder ausschließlich irgendwie verwendet wird, weil wir reden ja hier von Individuen und nicht nur von den Hunden, sondern auch von den Menschen und auch von den Teams. Ne? Also ich sage jetzt mal, jedes Hund-Mensch-Team ist ja auch eigenständig individuell und von daher kann ich diese Aussage sicherlich so nicht unterstützen. Die Frage ist halt auch, warum? Warum wird das denn komplett abgelehnt? Also was spricht denn dagegen, dem Hund ein Leckerchen zu geben?
Naja, es geht im Prinzip in die Richtung, die du eingangs sagtest, dass das halt alles irgendwie halt so auf Beziehungen funktioniert. Also dass das Verbale halt ausschlaggebend ist, also soziale Bestätigung auch. Es ist halt wirklich so dieses, also da wurde auch gesagt zum Beispiel, der Klicker ist asozial im Vergleich zur menschlichen Stimme. Also das war so grob die Herangehensweise da.
Ja, also es ist ja grundsätzlich gar nicht so falsch. Ne? Es ist ja gar nicht so falsch formuliert. Und ja, der Klicker ist asozial. Ne? Es ist so. Das muss man halt auch wissen, wenn ich halt über rein positive Verstärker trainieren möchte. Weil dann trainiere ich eben nicht auf sozialer Ebene. Und schlussendlich könnte ich dann halt einfach dem Klicker und meinen Futterbeutel jemand anderem geben und dann latscht der Hund halt damit oder macht für den dann alles. Aber es gibt auch Hunde, die nehmen einfach gar keine Leckerchen. Ne? Dann bringt mir das ja halt auch nichts, wenn ich jetzt sage, ich will aber alles mit Leckerchen machen. Aber ich lehne sie halt auch nicht grundsätzlich ab. Ne? Wie gesagt, ich meine, wir werden da auch gleich noch auf Beispiele kommen. Es gibt halt einfach auch Situationen und auch Momente, wo es auch Sinn macht, zum Beispiel den Hund auch abzulenken. Ne? Es gibt ja auch also in welchem Trainingsschritt man sich gerade befindet oder auf welchem Stadium man sich befindet, dass man vielleicht auch mal auf Ablenkung zurückgreifen muss, weil man eben so weit noch nicht ist, dann ist das ja auch durchaus sinnvoll. Das Einzige, wo ich wirklich sage, da würde ich keine Leckerchen einsetzen, also gibt es halt auch Hunde, wir haben ein Beispiel hier bei uns, von Louis habe ich schon öfter mal berichtet, das ist halt ein Hund, der kriegt auch ein Leckerchen, also jetzt nicht denken, dass der hier nie was bekommt, aber das ist ein Hund, wo es sehr, sehr, sehr wichtig ist, erst die Grenzen und erst die Fronten zu klären, bevor man damit Leckerchen anfängt, weil der wird extrem fordernd und dann wird er auch sehr, sehr frech und sehr, sehr respektlos und dann geht es für ihn gar nicht mehr um eine Belohnung, sondern er fordert das Futter quasi ein, ne, und wird halt auch grob, wenn er es dann nicht bekommt. Das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, okay, macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn.
Wo wir gerade bei diesen sehr radikalen Haltungen sind, es gibt ja auch manche, die sagen, der Hund muss für sein Futter arbeiten. Also der kriegt alles nur, wenn er dafür arbeitet. Was sagst du dazu?
Das finde ich persönlich ganz, ganz grausam. Also ich möchte nicht, dass meine Hunde in irgendeine Form eine Existenznot haben. Also die sollen einfach wissen, dass sie in diesem Verbund, in dem sie hier leben, mit mir und mit den anderen Hunden, dass sie dort grundversorgt sind. Also sie brauchen sich keine Sorgen um Futter machen, sie brauchen sich auch keine Sorgen darum machen, dass sie, keine Ahnung, draußen schlafen, im Regen schlafen müssen oder dass sie keine Zuneigung bekommen. Das sind Grundbedürfnisse und die gehören halt einfach zum sozialen Miteinander. Und wenn ich, natürlich werfe ich meinen Hunden auch mal einen Futterbeutel und die finden das total super, die haben da mega Spaß dran und dann kriegen die daraus ein Leckerchen. Aber ihre Futterration, die bekommen sie bei mir tatsächlich im Napf. Und da bin ich vielleicht an der Stelle doch ein bisschen radikal, weil ich halt sage, klar trainiere ich gerne mal mit dem Futterbeutel, solange das Spaß macht. Aber nicht, um meinen Hund in ein derartiges Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, dass er dafür arbeiten muss. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich selber mal anderer Meinung war. Natürlich haben sich auch im Laufe meines Werdegangs, sage ich mal, auch Ansichten verändert. Und ich habe das damals halt auch mal gedacht, als damals mein Jack, mein Herdenschutzhund, Junghund war. Und ja gut, der, also ich war ja quasi Luft, als der in der Pubertät war. Ne? Also er hat mich echt an meine Grenzen getrieben. Und dann habe ich halt so gedacht, weil man das ja eben so gehört und gelesen hat, ja, dann muss der sich jetzt sein Futter erarbeiten. So, und dann habe ich aber auch damals mit einer Trainerkollegin mal drüber gesprochen. Und die hatte mir halt auch einen ganz interessanten Ansatz dann mal gegeben, auch einen Denkansatz. Und da habe ich gedacht, ja klar, eigentlich bescheuert. Ne? Weil sie sagte dann, naja, wenn der Hunger hat, wieso sollte er dann besser arbeiten? Ja, eigentlich richtig. Ne? Also ich sag mal, wenn dein Chef dich jetzt nicht mehr bezahlt und du kannst dir noch nicht mal mehr das Zugticket leisten, um zur Arbeit zu kommen, wieso solltest du dann besser arbeiten? Ne? Es ist halt auch eigentlich nicht logisch. Da muss ich ganz klar sagen, bin ich definitiv dagegen.
Du hast gerade gesagt, im Laufe der Jahre haben sich deine Ansichten verändert. Du hast Sachen über Bord geworfen und die du vielleicht am Anfang in Anführungsstrichen geglaubt hast, die vielleicht auch mal irgendwie funktioniert haben, vielleicht mit dem einen oder anderen Hund. Hast du da noch mehr Beispiele, jetzt mal unabhängig von dieser Geschichte mit Jack? Also wie hat sich so dein Verhältnis zu Leckerchen entwickelt? Also nicht dein persönliches, ich habe heute Kuchen mitgebracht, das fandst du ganz gut, aber...
Da bin ich doch ganz gut dabei. Das, positiver Verstärker, wir machen noch eine neue Folge. Ja, was habe ich für Beispiele? Also ich sag mal, ich bin ja quasi vom Hundesport, also vom Hundeplatz zum Hundetraining und auch schlussendlich zur Hundetrainerin geworden. Und natürlich war da war schon sehr viel über Futter. Ne? Und ich hatte aber damals schon den Eindruck, viele der Hunde, die da an diesem Hundeplatz trainiert wurden, die liefen halt auf diesem Hundeplatz super. Ja, und dann machten die da Prüfungen. Ich bin auch Prüfungen gelaufen von Frankfurt nach München und überall hin und irgendwelche Leistungsprüfungen und irgendwelche Abzeichen gesammelt. Heute denke ich, wie blöd. Naja, aber gut. Nein, also muss ja jeder selber wissen. Aber ich habe mich davon komplett distanziert. Und der gleiche Hund geht mit seinem Menschen vom Platz runter und der Mensch hängt dran wie so ein Fähnchen im Wind. Und da habe ich halt auch schon irgendwie gedacht, irgendwie passt das ja nicht. Ne? Also irgendwie, ich konnte es damals aber noch nicht so erfassen. Also ich habe schon immer, ich möchte jetzt mal ganz frech behaupten, gut erzogene Hunde gehabt. Also es war mir halt auch immer ein großes Anliegen, dass die Hunde sich mit mir im Alltag gut bewegten. Ich meine, meine ersten Hunde, da hatte ich ja noch nicht mal ein Auto. Ich musste mit Bus und Bahn fahren. Die mussten sich einfach benehmen. Und da ging es nicht um Leckerchen. Ne? Allerdings, ich meine, ich habe damals sogar noch relativ wenig und dann bin ich irgendwann zum Klickertraining gekommen. Das war auch erst, also es war tatsächlich auch mal so ein bisschen verrufen. Ne? Also ich meine, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Lass das mal so 20 Jahre her sein, locker.
Mit 7 hast du schon angefangen?
Ja, also 9. Und da war das halt auch, ja, da kannst du so viel mit falsch machen und da kannst du dies und da kannst du, du kannst immer viel falsch machen. Du kannst aber auch immer viel richtig machen. Und schlussendlich sind da so viele Faktoren von abhängig, ob ich jetzt falsch klicke oder falsch an der Leine rucke. Pff, naja, ne? Also es gibt immer viele, viele Möglichkeiten. Und dann habe ich tatsächlich, da bin ich dann erst so auf diesen Leckerchen und auch positive Verstärker und auch Markertraining gekommen und habe halt auch durchaus die Vorzüge gesehen, auch im Alltagstraining. Ne? Also, aber Training. Es ist, ne, es geht dann darum, Verhaltensweisen zu formen und Handlungsketten zu verändern. Und da geht es nicht mehr darum, Grenzen zu setzen und auch mal ein Verbot auszusprechen, wie zum Beispiel, du jagst den Hasen nicht.
Also das heißt im Grunde genommen, du hast ein, ich sag mal, vielleicht ein, kann man das schon extrem nennen, du hast den Hundesport halt sehr extrem ausgeübt. Also ich meine jetzt gar nicht von Methoden, sondern einfach so für dich war das was. Du hast gesagt, du hast Abzeichen gesammelt, also es war schon was, wo du auch ehrgeizig warst.
Ja, also ich sag mal, zu Spitzenzeiten war ich 6-mal die Woche am Hundeplatz. Ne?
Dann kann man das, glaube ich, so sagen. Und dann bist du halt in diese Klickergeschichte gerutscht, will ich gar nicht sagen, weil du dir ja eigentlich, wie du gerade sagst, die positiven Sachen des Klickers halt für dich zunutze gemacht hast. Das heißt also, inwieweit unterscheidet sich das von dieser Hundeplatzgeschichte dann letztendlich?
Ja, von der Hundeplatzgeschichte gar nicht so sehr. Also der Klicker ist ja schlussendlich nur ein Verstärker, also nochmal ein Marker. Ne? Also es ergänzt ja nochmal die, ich sag jetzt mal, Leckerchengabe. Aber die Erziehungsgeschichte, da ist quasi im Grunde der Unterschied. Also auf dem Hundeplatz wird im Grunde nicht erzogen. Da wird trainiert. Ne? Also der Schäferhund, der am linken Fuß mit 90 Grad Kopf in den Nacken neben seinem Hundeführer herläuft und den anhimmelt, aus unserer Sicht, der wartet halt auf seine Belohnung. Also das hat nichts mit Anhimmeln zu tun. Und würde man, je nachdem, womit er trainiert ist, ist jetzt fast egal, ob mit Leckerchen oder mit einem Spielzeug, was weiß ich, mit einem Ball oder sonst was, würde man dieses Motivationsmittel jemand anderem geben, würde dieser Hund bei der anderen Person genauso bei Fuß laufen. Hat also nichts mit Erziehung zu tun. Erziehung ist im Grunde alles das, was außerhalb des Hundeplatzes stattfindet. Ja, also sprich, wie benehme ich mich zu Hause, wie laufe ich an einem anderen Hund vorbei, wie gehe ich an der Leine, ne, und solche Geschichten. Also alles das, was ich quasi im Alltag so habe, ne, also was mir da begegnet, da ist halt die Grenze zu ziehen. Also ne, viele gehen ja auf einen Hundeplatz, also ich sage jetzt bewusst Hundeplatz, ne, im Sinne von Sportverein, und denken, ja, ich mache da jetzt hier so eine Welpengruppe mit und dann ist mein Hund erzogen. Das ist aber oft nicht so.
Ich habe zu dem Thema mal einen Vortrag gehört von einem Hundetrainer, und der hat die Begriffe Beziehung und Bindung da ein bisschen auseinandergedröselt. Das passt ganz gut zu dem, was du da sagst. Er hat gesagt, zum Beispiel, wenn jetzt mein Slash bei meiner Mutter ist, dann hat er, wenn sie ihm ein Leckerchen gibt, halt schon eine Beziehung zu dem Hund. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, also wenn er jetzt vor irgendwas Angst hätte, mal angenommen, es würde donnern, er hätte Angst, hat er nicht, aber ist egal, dann würde er zu mir kommen, weil er zu mir die Bindung hat. Würdest du das so unterschreiben, oder?
Ja, also im Grunde hast du immer sofort eine Beziehung und du hast auch immer sofort eine Bindung. Also ich sag mal, wenn ich jetzt hier Pensionshunde habe und ich gehe mit denen spazieren, dann habe ich ja sofort eine Beziehung zu denen, aber nicht dieselbe Beziehung, wie sie zu ihren Besitzern haben. Und sie haben auch eine Bindung zu mir, weil sie haben ja gerade niemand anderen. Aber wenn der Besitzer jetzt daneben stünde, dann wäre ich sicherlich abgeschrieben. So, ne? Und da ist natürlich schon auch Bindung und Beziehung, das ist halt immer im Kontext auch zu betrachten und auch immer ein bisschen, ich sag jetzt mal, gegeneinander aufzurechnen. Also ich sag mal, ich habe ja auch eine Beziehung zu der Bäckerei-Fachverkäuferin, wo ich morgens meine Brötchen hole. Ne? Also man sagt sich guten Tag, aber die Beziehung ist halt nicht sehr tiefgründig. Schlussendlich ist sie mir egal und ich kenne ihren Namen nicht.
Aber du empfindest eine tiefe Bindung, weil sie dir Kuchen gibt.
Also ich liebe die Bäckerei-Fachverkäuferin. Allerdings gibt sie mir das auch nicht umsonst. Ich muss immer was dafür tun, damit ich was dafür zahlen, damit ich den Kuchen kriege.
Ja, finde ich ganz, ganz interessant, dass du das mal von der Weise auch betrachtest, weil ja, ich glaube, was so am wichtigsten ist, ist, dass man für sich auch so ein bisschen seinen Weg dabei rausfindet, oder? Wie man mit seinem Hund für sich am besten klarkommt?
Pass auf, ein ganz praktisches Beispiel oder ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich hatte ein Ehepaar im Training mit einem Pudel. Kleinpudel. Dieser Hund war nicht ohne. Also der hat durchaus auch mal seine Zähne eingesetzt. Der kam auch irgendwie aus schlechter Haltung. Der hatte Vorgeschichte und so weiter. Also er war schon ein bisschen verkorkst. Die haben sich trotzdem diesem Hund angenommen. Er kam im Grunde gut mit ihm zurecht. Der kam auch hier ins Training, hat auch jahrelang hier noch mit dem Agility gemacht und war ganz zufrieden mit ihm. Sie hatte tatsächlich Angst vor ihm. Und es gab zum Beispiel eine Situation, das schilderte sie mir dann. Also er klaute gerne Dinge. Socken oder irgendwas, ne, so Dinge, die er eigentlich nicht haben sollte. Und dann war halt so die Frage, naja, wie nehme ich ihm das wieder ab? So, ich persönlich wäre jetzt hingegangen, hätte gesagt, ey, Abmarsch, gib das her, hätte mir das genommen und dann wäre das Thema für mich durch gewesen. Sie konnte das aber nicht, weil sie ja, allein schon, weil sie ja Angst vor ihm hatte. Also sprich, sie hätte diese Präsenz gar nicht aufbringen können. Also war ihre Lösungsstrategie, ich gehe zum Kühlschrank, hole ein Stück Käse, gebe ihm den Käse und nehme die Socken. Hat ja funktioniert. So, und wenn das dann erstmal, also das ist natürlich für die Beziehung nicht unbedingt förderlich, weil er sie dadurch ja nicht mehr respektiert und auch ihre Entscheidungen ja immer noch nicht akzeptiert, sondern sie muss ja quasi mit irgendwas dagegen halten, also mit irgendeinem Argument, wie in dem Fall den Käse. Und das kann natürlich unter Umständen auch dazu führen, dass er jetzt erst recht die Socken klaut. Ne? Also da muss man halt so ein bisschen gucken, wo es halt Sinn macht oder wo nicht. Aber schlussendlich hat sie ja erstmal ihre Socken wiedergekriegt und hat dann wahrscheinlich zukünftig einfach besser aufgeräumt. Ne? Das ist so ein Beispiel.
Lass uns zum spaßigen Teil kommen. Trainieren, da hast du gesagt, da ist Futter super. Also da sagst du auch, hey, immer rein damit.
Also meine Hunde, die wären sehr enttäuscht, wenn ich den Futterbeutel nicht mitnehmen würde, also den hier, Futtertasche, ne? Wenn ich die nicht mitnehmen würde beim Spazierengehen. Ja, also klar, wir reden jetzt natürlich einmal von Dingen wie, was weiß ich, Tricktraining oder irgendwelche Beschäftigungsgeschichten wie Agility oder egal was im Grunde. Ne? Also alles, wo es halt einfach darum geht, sich mit dem Hund zu beschäftigen. Rallye-Obedience oder generell so Obedience-Geschichten. Auch das, was man so im Volksmund Unterordnung nennt, ist schlussendlich basiert das auf dem Belohnungssystem, ne? Dass der Hund halt eben auch eine freudige Erwartungshaltung zeigt. Aber man kann halt Futter auch wirklich gut ergänzend zur Erziehung im alltäglichen Training einsetzen. Ich glaube, ich habe das Beispiel auch schon mal im Punkto Klickertraining genannt. Zum Beispiel kann ich Dinge, die meinen Hund reizen, positiv belegen. Beispiel, ich habe jetzt einen Hund, der reagiert, was weiß ich, ängstlich auf Nordic Walker, also hier zum Beispiel mein Samu ist so ein Kandidat. Und seine normale Reaktionskette wäre, er sieht einen Nordic Walker, bleibt stehen, kriegt große Augen und gibt Kniegas und zischt ab in den Wald, läuft einen riesen Bogen, um dahinter zu kommen, also sprich, um an denen vorbeizukommen. Das war jetzt ungünstig, das wollte ich nicht. Jetzt kann ich den natürlich zum einen über Kommandos da erstmal rausholen, sprich, ich rufe den zu mir, das wurde vorher verbindlich trainiert, sprich, es ist klar, du hast das zu tun, das heißt, er muss meine Grenze akzeptieren. Dann habe ich zumindest schon mal ein Mittel, um das zu steuern, rufe ihn dann ran, lass ihn Sitz machen, lass die Leute vorbeigehen, weil Sitz halt auch verbindlich trainiert wurde, sprich, er akzeptiert meine Grenze. So, das ist eine Möglichkeit. Ich kann aber auch oder zusätzlich dazu diesen Reiz positiv behaften, das heißt, mein Hund läuft da so den Weg lang, jetzt sieht er von vorne eine Gruppe Nordic Walker kommen, bleibt stehen, ich klicke. Oder ich sage einfach prima oder toll oder was auch immer. Ne? Also sprich, ich belege das positiv. Daraufhin verändert sich natürlich zum einen seine Grundhaltung, weil er jetzt aus diesem Angstmodus erstmal rausgeholt wird. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Klicker arbeite, hat er ja wieder eine andere Verhaltenskette, die darauf gelegt wird. Das heißt, er dreht sich auf dem Absatz rum, kommt zurück, weil er ein Leckerchen erwartet. Pavlosche Gesetz, er kann da gar nichts für. Kommt einfach. Dann habe ich natürlich so ein bisschen Win-Win, weil er ist jetzt sowieso bei mir. Jetzt kann ich weitere Schritte einleiten. Trotzdem ist der Klicker kein Rückruf nochmal an der Stelle. Das ist halt einfach die Schlussfolgerung daraus. So, und wenn ich das halt ein paar Mal gemacht habe, dann läuft er quasi immer, wenn er einen Nordic Walker sieht, schon mit der Erwartungshaltung, oder sieht den, bleibt stehen und dreht sich schon zu mir um mit der Erwartungshaltung, klickst du jetzt? Ne? Gibt es einen Keks? So, und irgendwann brauche ich den Klicker gar nicht mehr. Also inzwischen ist es natürlich so, egal was von außen kommt, also jetzt gerade beim Samu, der ist ja wie auf Knopfdruck, das ist aber auch so ein Streberhund. Ne? Der sieht was, dreht auf dem Absatz rum und kommt. Ne? Und das ist ja quasi, er klickert. Natürlich kann ich das auch vorher, also nehmen wir mal als Beispiel aus dem Jagdverhalten, so habe ich es damals mit dem Spooky halt gemacht. Natürlich, die ersten Male war es quasi immer so, wenn der irgendwie vom Weg abging, dann habe ich ihn gerufen oder gestoppt. So, das hat dann zu einer Hemmung geführt, weil er schon quasi mehr oder weniger davon ausgegangen ist, dass er sowieso zurückgerufen wird, aber es hat Frust ausgelöst. Ja, weil er halt sagt, Mama, ich würde so gerne den Hasen jagen. So, und das wiederum haben wir dann halt auch mit dem Klicker kombiniert, sprich, er hat sowieso schon die Hemmung, in den Wald zu gehen, weil er davon ausgeht, dass er das nicht darf. Und anstatt ihn aber jetzt irgendwie zu tadeln, klicke ich ihn, weil er ist ja gehemmt, also sprich, er ist ja nicht in den Wald gegangen, also sprich, das ist ja schon mal gut, er darf ja in den Wald gucken. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass er eben, wenn er irgendwas im Wald oder am Wegrand wahrgenommen hat, stehen geblieben ist und halt einfach gewartet hat, was passiert. Na, so kann man das natürlich super ergänzend auch fürs alltägliche Training einsetzen.
Willst du kurz mal Samu seine Grenzen zeigen, weil er hat gerade eine Kackeschaufel geklaut.
Wir haben schon den ganzen Müll hier auf dem Tisch gelagert.
Samu ist wirklich lustig. Ich kommentiere das mal kurz weiter. Er hat jetzt eine Kackeschaufel von hinterm Schuppen geklaut und bringt die ganze Zeit schon, was ist das, eine Hund?
Tauschen.
Ja, kannst nicht mal tauschen, aber hat sie einfach so abgenommen. Also hier liegen schon diverse Geschichten auch auf dem Tisch. Der Samu ist da sehr kreativ.
Ist übrigens auch ein interessantes Beispiel mit der Kreativität. Ich habe auch schon mal in einer der unzähligen Folgen erzählt, meine Hunde sammeln Müll. Und das tun sie ja, weil sie dafür ein Leckerchen bekommen. Das heißt, wenn wir durch den Wald spazieren gehen, jedes Bonbonpapier, jedes Kaugummipapier, jede Zigarettenschachtel, was auch immer sie so finden, finden sie, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie finden es einfach und bringen es mir. Und dafür bekommen sie einen Keks. Dadurch tun sie das natürlich immer wieder. Ne? Also sprich, was sich lohnt, wird wiederholt. Also es macht schon Sinn, Dinge, die der Hund von sich aus gut macht, einfach positiv zu belegen, weil das macht ja auch Freude. Also nicht nur dem Hund, mir ja auch. Ich meine, ich freue mich ja auch, wenn der Hund, ist mal unabhängig vom Müllsammeln, der sieht da irgendwo einen Baumstumpf und denkt, oh, ich springe da mal drauf, vielleicht kriege ich dafür einen Keks. Also mich freut das. Ne? Und das ist ja nichts, was ich, das ist ja kein Kommando, was jetzt lebensnotwendig ist. Die müssen kommen, wenn ich sie rufe, die müssen bei mir bleiben, wenn ich sage, das sind Dinge, die müssen sie tun, ob sie dafür Futter kriegen oder nicht. Aber wir haben natürlich auch dadurch, dass sie die Erwartungshaltung haben, dass sie was bekommen könnten, einfach weil sie zum Beispiel auf einen Baumstamm springen oder weil sie irgendwo drüber balancieren oder einfach nur, weil sie mich süß angucken. Die kriegen auch tatsächlich mal ein Leckerchen, einfach nur, weil sie mich angucken. Dadurch entsteht natürlich auch nochmal eine engere Bindung, weil sie dadurch natürlich überhaupt, ja, ich sag jetzt mal, mit mir im Gespräch bleiben. Und das halt auf eine positive Art und Weise. Also sie könnten natürlich auch mit mir im Gespräch bleiben, weil sie sagen, darf ich dies, darf ich das, darf ich jenes? Das ist vielleicht auch bei manch einem pubertierenden Junghund mal erstmal so die Voraussetzung. Aber dann soll es ja auch einfach nur ein entspanntes und schönes Miteinander und ein schöner Spaziergang sein.
Ja, fällt mir gerade ein, eigentlich müsste man mal nur sich selbst überprüfen, was man so unter einer guten Freundschaft versteht. Ne? Das ist ja auch im Grunde genommen eine Mischung aus Spaß haben, aus ernsteren Gesprächen, aber vielleicht auch mal, dass einem Freund ehrlich sagt, du pass auf, ich glaube, da bist du zu weit gegangen. Das machen ja auch nicht, also das, so viele Beziehungen hat man ja auf der Ebene auch nicht. Ne?
Ja, das ist richtig, wobei ich schon auch sagen muss, also ich sehe die Beziehung zwischen Hund und Mensch schon anders als zu Freunden. Ne?
Ja, das auf jeden Fall, aber ich meine so grundsätzlich, ich meine jetzt so diese Mischung, wo du sagst, ach komm, der Hund kriegt halt auch mal einen Keks, wenn er mich nett anguckt. Also es geht darum, um diese Spaßgeschichte. Also ich will jetzt nicht den Hund auf eine Stufe setzen mit einer menschlichen Beziehung, um Gottes Willen, aber so generell so diese Mischung halt einfach, die man im Zusammenleben mit einem anderen Lebewesen halt hat.
Ja, da gebe ich dir absolut recht und das ist halt in allen Beziehungen so. Ne? Man tut sich halt auch einfach mal nur einen Gefallen und dann gibt man halt auch einfach mal nur einen Keks oder man gibt dem besten Freund mal ein Eis aus, einfach so, ne? Ohne dass da irgendwie eine Leistung für gebracht werden muss. Also das, da gebe ich dir schon recht, auf jeden Fall.
Also ich würde diese ganze Geschichte gerne einmal zusammenfassen anhand eines Spaziergangs bei dir, weil du hast gesagt, es gibt gewisse Dinge, die erwartest du von deinen Hunden, da gibt es nichts für. Du hast aber auch gesagt, deine Hunde wären ein bisschen traurig, wenn du den Futterbeutel zu Hause lassen würdest. Das heißt, im Grunde genommen ist so ein klassischer Spaziergang bei dir, ich sag mal, eine Mischung aus dem, was wir jetzt heute hier besprochen haben.
Ja, ganz genau. Also ich würde zum Beispiel losgehen mit dem Auftrag, ordentlich leinenführig oder halt frei bei Fuß, aber bei mir, zusammen mit mir loszugehen. So, und das muss halt erstmal akzeptiert werden. Da gibt es nichts für. Ich möchte auch gar keine hohe Erwartungshaltung irgendwie. Die sollen gar nicht jetzt irgendwie so neben mir hertänzeln und mich angucken. Die sollen einfach nur ruhig mitgehen. Wenn ich einen Hund habe, mag das auch nochmal anders sein. Da kann man auch nochmal mehr mit Futter machen, muss man auch nochmal vielleicht erwähnen. Also je mehr Hunde das werden, desto schwieriger wird das auch. Ne? Allein schon vom Zeitaufwand. Für jeden Vogel, den sie nicht gejagt haben, erstmal 26 Kekse raussuchen. So, und dann gebe ich sie ja quasi frei und dann dürfen sie einfach erstmal ihre Dinge machen, die Hunde so tun. Schnüffeln, Pipi, Kaka, was sie halt so für Bedürfnisse haben. So, und jetzt kommt zum Beispiel ein Spaziergänger von vorne. So, Streber Samu läuft vor, sieht den, dreht auf dem Absatz rum, kommt zurück. Kriegt einen Marker, kriegt, oder vielleicht auch nicht, aber kriegt meistens dann dafür auch noch einen Keks. Einfach, weil er das so schön macht und weil ich das natürlich auch weiterhin so möchte. Die anderen sind da, die können das im Grunde auch, sind aber nicht mehr ganz so eifrig. Also es liegt aber auch vielleicht ein bisschen am Charakter. So, jetzt müssen die aber trotzdem zu mir kommen, alle. So, weil da kommt ja jetzt ein Passant entgegen. Ist völlig egal, ob mit oder ohne Hund. Die Hunde müssen rankommen, wir gehen an die Seite. Entweder nehme ich sie bei Fuß oder ich lasse sie sitzen. Das müssen sie tun. Und dann entscheide ich, ob ich jetzt einen Keks gebe oder nicht. Ich sage immer, ein Leckerchen gibt es für besonders gute Leistung. Wenn da jetzt ein Spaziergänger ohne Hund einfach auf einem gewissen Abstand dran vorbeiging, uns nicht angesprochen hat, außer vielleicht einen guten Tag und weitergegangen ist. Ganz ehrlich, ich finde, das sollte schon irgendwie machbar sein. Da gibt es keinen Keks für. Ja? Wenn da aber jetzt zum Beispiel eine Gruppe Menschen mit mehreren pöbelnden Hunden an der Leine auf einem engen Trampelpfad da an uns vorbei gehen und womöglich die Hunde noch an der Flexileine haben und die meine bleiben trotzdem sitzen, dann gibt es ganz viele Kekse. Ne? Also dann darf es dafür auch was geben, auf jeden Fall. Ne? Und dann werden sie halt entsprechend wieder freigegeben und können wieder ihr Ding machen. So, und dann haben wir natürlich eben so diese Spielereien zwischendurch, ne? Wie zum Beispiel gerade erwähnt, das Müllsammeln oder das auf dem Baumstamm springen oder sonst was. Dafür gibt es Kekse. Irgendwelche Tricks machen, irgendwelches Gedöns, natürlich gibt es dafür Kekse. Wären sie auch wirklich traurig, wenn nicht. Und dann würden sie es ja auch auf Dauer nicht mehr machen, weil, naja, also eine Weile schon, aber irgendwann würden sie es wahrscheinlich einstellen, wenn es gar nichts mehr gäbe. Ne? Genau, aber vielleicht da auch noch mal kurz drauf zurückzukommen. Du hattest vorhin auch noch mal irgendwie das Stichwort verbal beziehungsweise dieses Lob auf sozialer Ebene. Das ist natürlich also viel, noch hochwertiger, ne? Wenn die Beziehung stimmt. Wenn die Beziehung nicht auf Leckerchen aufgebaut ist. Ne?
Würdest du das da sagen? Da will ich mal ganz kurz einmal zwischen, weil ich finde das sehr interessant, wo du diese Wertigkeit ansprichst. Ich habe so in mir auch die Theorie, dass wenn ich von Anfang an meinen Hund halt mit Leckerchen vollkloppe, dass ich halt die Wertigkeit einer sozialen Belohnung wie Streicheln oder ein verbales Lob halt automatisch auch ein bisschen herabsetze.
Ja, das ist doch wie bei Kindern. Ne? Also wenn ein Kind... Ich hoffe, ich rede mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen, ich habe ja keine Kinder, aber wenn ein Kind irgendwie von Anfang an immer zu jeder Gelegenheit, am besten noch zum Geburtstag der Großmutter, mit Geschenken überhäuft wird und das ist halt so grundsätzlich so vorausgesetzt, dann kommt Tante sowieso, die einmal im Jahr irgendwie aus Nürnberg angereist kommt und bringt Geschenke mit. Ja, worauf freut sich denn das Kind? Über die Tante oder auf die Geschenke? Ne, und das ist meines Erachtens eine falsche Basis. Ne, weil, also ich sage jetzt mal, wenn die Grenzen akzeptiert werden, ich sehe das ja bei meinen Gasthunden immer besonders stark, die kriegen ja nicht so viele Leckerchen, weil wie gesagt, das sind einfach zu viele Hunde und es würde Unruhe auch da reinbringen. Ne? Die kriegen aber auch mal ein Leckerchen, dann freuen die sich auch. Aber schlussendlich, wenn die Grenzen akzeptiert haben und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn ich die zum Beispiel ranrufe, weil uns jemand entgegenkommt und dann die drücken sich quasi immer voreinander, so nach dem Motto, ich will näher da stehen, ich will näher da stehen. Guck, ich bin da. Und wenn ich die dann angucke und einfach nur sage, das hast du aber super gemacht, dann siehst du, wie denen das Herz aufgeht. Oh, sie hat mich gelobt, ist das toll. Ne, aber diese Beziehung muss ja, also da muss ja irgendwo eine Grundlage für bestehen. Und ich sage jetzt mal als anderes Beispiel, ich hoffe, er wird diesen Podcast nie hören, aber wir hatten mal einen Mitarbeiter, der war sehr spendabel mit Leckerchen. Natürlich haben die Hunde ihn vermeintlich alle geliebt. Und dann, wenn er dann kam, dann waren natürlich alle erstmal sehr aufgeregt, ne? Weil Leckerchen, wenn ich das jetzt, je nachdem, wie ich es trainiere, lösen halt auch Impulse aus. So, und das ist natürlich entgegengesetzt der Impulskontrolle, von der wir immer reden in der Hundeerziehung. So, das heißt, erstmal alle total aufgeregt und am liebsten auch hochgesprungen, gemacht, getan und dann standen sie alle schon sabbernd vor ihm. Naja, warum wohl? Ne? Also die Erwartungshaltung war ja nur ans Futter. Und ja, es ist schon so, wenn ich jetzt in den Raum komme, dann gucken die Hunde, wedeln mit dem Schwanz, kommen mal zu mir, schnüffeln mich an, lassen sich streicheln und gehen wieder. Ne, da ist jetzt keine helle Freude, wenn man sie denn so nennen möchte, weil sie einfach gar nicht die Erwartungshaltung haben, dass es da was gibt, ne? Also zumindest nichts zu essen. Ne, also da kann man ja jetzt nicht davon reden, oh, der Hund mag mich besonders, wenn ich die Taschen voller Fleischwurst habe. Das muss man halt auch einfach wissen.
Wenn der andere die Taschen, also der Nachbar dann die Taschen voller Fleischwurst hast und du selbst hast leer gefüttert, dann ist halt der Nachbar auf einmal der Beste.
Genau. Und ich sag mal, ich habe ja gerade, hier, wir haben ja gerade den Kuchen gegessen und dann hat sich der Slash mal so neben mich gesetzt. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, naja, die kenne ich noch nicht so gut, vielleicht fällt da was ab, mal gucken. Also sprich, die sind ja auch pfiffig, ne? Die gehen ja dann immer so reihum, wenn da irgendwie gegessen wird und gucken mal, na, bei wem lande ich denn hier mit meinem treuen Hundeblick? Und das auch nicht, weil er mich so lieb hat, sondern einfach mal ausprobiert, ob es wohl was gibt, wenn er sich jetzt mal hier sabbernd neben mich stellt. Umgekehrt natürlich genauso. Ne? Also meine tun sich da ja auch nicht viel. Aber die betteln zum Beispiel in aller Regel nicht bei mir. Außer ich schneide morgens mein Obst, aber da wissen sie auch, dass sie was kriegen.
Dann habe ich eigentlich zum Abschluss nur noch eine entscheidende Frage. Bekomme ich jetzt für diese Folge auch noch ein Stückchen Kuchen?
Naja, das hast du ja selber mitgebracht.
Also ist das ein Ja? Komm, dann lass uns noch einen Kuchen essen, oder?
Machen wir. Ich finde, das haben wir uns verdient.
Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus dieser Folge. Vielleicht die eine oder andere Anregung, wie ihr mit dem Thema Leckerchen umgeht. Wie gesagt, nichts ist pauschal, nichts ist dogmatisch irgendwo in Stein gemeißelt. Es kommt immer auch viel aufs Bauchgefühl an und wie ihr am besten mit eurem Hund klarkommt und als gutes Team funktioniert. Aber so ein paar Blickwinkel haben wir euch hoffentlich so mit auf den Weg gegeben. Und danke, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge. Mach mal den Kuchen auf.